glaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir stecken in der Serie mit den großen Konzepten und Erbinnen und Erben des Christentums. Wir fragen, was hat, nachdem das Christentum an Bedeutung verloren hat, die Kirche an Macht verloren hat, an Bedeutung gewonnen ist, an die Stelle des Christentums getreten. Manchmal sind das ganz abstrakte Konzepte auf den ersten Blick, aber dahinter steckt ganz viel, was unser Zusammenleben beeinflusst. Wenn wir an Konflikte über Schwangerschaftsabbruch, Sterbehilfe, die Frage von Quoten oder Gleichberechtigung, Chancengleichheit etc. denken oder auch die Frage, die wir das letzte Mal ganz leidenschaftlich diskutiert haben, wie funktioniert eine gerechte Wirtschaft, eine menschengerechte Wirtschaft, dann kommen wir eigentlich immer wieder auf Konzepte des, tada, Liberalismus zurück. Manu, heute wollen wir uns diesem Begriff Liberalismus widmen. Vielleicht mal ganz umgangssprachlich als Einstieg, was verbindest du damit, wenn du Liberalismus hörst?
Ja, das ist eine gute und schwierige Frage, weil ich nämlich aufgewachsen bin, so ebenso binnenevangelikal mit einem Liberalismusbegriff, der mit Wirtschaft und Politik überhaupt nichts zu tun hat. Ich bin ja mit dieser ganz scharfen Dichotomie, mit diesem scharfen Gegensatz zwischen liberal und konservativ aufgewachsen. Und liberal, das war für mich eigentlich eine Bezeichnung für eine liberale Theologie, welche die Wertschätzung für die Bibel verloren hat und die Texte auseinanderklamüsert, bis nichts mehr übrig bleibt und nicht mehr wirklich glaubt und so eine liberale Kirche, eine liberale Ethik und so. Das waren für mich alles Ausdrücke für den Endgegner, den man mit einer gläubigen, bibeltreuen Theologie im Namen Gottes entgegentreten muss. Also witzigerweise bin ich mit politischen und wirtschaftlichen Konzepten von Liberalismus eigentlich erst viel, viel später in Berührung gekommen. Liberal war für mich einfach so die Zusammenfassung, der auch Reizbegriff dessen, was es um jeden Preis zu vermeiden gilt.
Okay, ja? Okay, spannend. Ich habe ja diese Unterscheidung jetzt im theologischen, religiösen, christlichen Sinn erst viel später kennengelernt. Für mich hat sich liberal immer mit politischen Fragen verbunden. Und ich kann mich erinnern, dass ich so als Schüler in einer Zeit, wo selbstverständlich war und zum guten Ton gehörte, ganz links zu stehen, Sympathien zu haben für anarchistische, aber mindestens auch sozialistische Konzepte etc. Vielleicht aus meiner Persönlichkeitsstruktur heraus mich dann eher diesen liberalen Konzepten anvertraut habe und da auch oft den Counterpart gespielt habe, gerade so bei Diskussionen, die man am Gymnasium oder so geführt hat. Und für mich verbindet sich liberal tatsächlich mit einer ganz bestimmten Person, also wenn ich jetzt so an Jugend zurückdenke. Ja. Und das ist der FDP-Politiker Franz Steinecker.
Ah ja.
Franz Steinecker ist für mich so das Gesicht gewordene Sinnbild für liberal, für Liberalismus.
Ja, das ist aber kein wahnsinnig unsympathisches Bild. Das war ja irgendwie auch ein zugänglicher Mensch, frei, fand ich, von irgendeiner elitären Arroganz oder so. Also das ist jetzt nicht das unsympathischste Bild, das man von FDP-Politikern gewinnen kann.
Ja.
Ja, vielleicht müssen wir vorausschicken, also auch in den Vorbereitungen ist mir natürlich klar geworden, wie schwierig es ist, den Begriff überhaupt festzumachen. Also wie umstritten überhaupt der Liberalismusbegriff auch ist. Es gibt ja im englischen oder im amerikanischen Diskurs gibt es diese Vorstellung eines essentially contested concepts, also eines wesentlich umstrittenen Begriffs oder Konzepts, und der Liberalismus wird gemeinhin eben in diese Kategorie gezählt. Also es ist bis heute völlig umstritten, was den Kern und das Wesen des Liberalismus wirklich ausmacht. Mhm. Und entsprechend wird der Liberalismus auch von unterschiedlichsten politischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppierungen in Anspruch genommen. Es ist dann völlig verwirrend, wenn man merkt, dass einerseits eine neue rechte Konservative aufsteht im Namen bürgerlicher Freiheiten und diese Freiheitsflagge ganz, ganz hoch hält, aber gleichzeitig die Liberalen als Endgegner markiert. Donald Trump hat ja nicht nur den Slogan Make America Great Again gepflegt, sondern so bissig augenzwinkernd auch gesagt Make Liberals Cry Again. Und wenn ich so in meinem Insta- und Facebook-Algorithmus irgendwelche Videos hochgespielt kriege, weil ich so eine Guilty Pleasure habe, mir das dann reinzuziehen von, wie heißt es nochmal, Daily News oder so, Ben Shapiro und Matt Walsh und so. Für die ist auch klar, also die polemisieren durchs Band gegen die Libs, gegen die Liberalen, gegen die eben diejenigen, die diesem Liberalismus anhängen. Aber sie tun das durchaus im Namen, selbst im Namen der Freiheit. Also ja. es ist verwirrlich.
Ja, genau. Und vielleicht hilft es, da tatsächlich etwas historisch anzuknüpfen. Wir werden dann auch bald sehen, dass große Furche, die durch das Verständnis von Liberalismus sich durchzieht in der Gegenwart, eigentlich schon ziemlich zu Beginn mit angelegt ist. Aber die Ursprünge liegen, wie fast bei allem Bedeutenden, mit dem wir es zu tun haben, in der Aufklärung.
Ja.
Und da haben wir verschiedene Aspekte von Liberalismus, die auftauchen. Es gibt einen wirtschaftlichen Aspekt, es gibt einen kulturellen Aspekt, es gibt natürlich ganz stark in diesem kulturellen Aspekt auch eine religiöse Komponente.
Mhm.
Und besonders wichtig, es gibt einen politischen Teil, der sich mit Liberalismus verbindet. Und die grundsätzliche Idee geht eigentlich auf sowas zurück, was wir von Kant her kennen. Hallo, lieber Mensch, wage es, deinen Verstand zu gebrauchen. Quasi auch, nimm deine Eigenverantwortung wahr, gestalte dein Leben. Und diese Lebensgestaltung setzt ein gewisses Maß an Freiheit voraus, das sich dann eben wirtschaftlich, kulturell, religiös und politisch zeigen soll. Im Hintergrund, oder vielleicht sogar, nein, Hintergrund ist wahrscheinlich sogar wirklich falsch hier, man müsste sagen, ganz faktisch, politisch und wirkmächtig zeigt sich die Idee des Liberalismus in der Französischen Revolution. Und sie zeigt sich zum Beispiel auch in der Deklaration der Menschenrechte in den USA. Das sind so diese ganz großen Gründungsdokumente, die wirklich Liberalismus eingeatmet haben und politisch zum Ausdruck bringen.
Ja, und wenn ich da kurz reingrätschen darf, es ist, glaube ich, wichtig, um die Ursprünge des Liberalismus zu verstehen, um auch zu sehen, aus welcher staatlichen und kirchlichen Gängelung und Bevormundung der Liberalismus auch hervorgegangen ist. Also ich habe ein spannendes Interview gesehen, ich glaube im SRF, da hat ein Wirtschaftsprofessor gesagt, die wichtigste Figur für die Entstehung des Liberalismus ist eigentlich Ludwig der 14., weil er quasi eine absolutistische Herrschaft aufgezogen hat, ein System der unerbittlichen Kontrolle, und die bildet eigentlich den negativen Hintergrund oder den negativen Entdeckungszusammenhang, auf dem dann der Liberalismus, aus dem der Liberalismus hervorgegangen ist und mit dem sich auch die Attraktivität des Liberalismus erklärt hat, weil ein Staat, eine Monarchie, die eine derartige Kontrolle ausübt und derart unerbittlich Zölle und Steuern einzieht, Willkür walten lässt. Und natürlich könnte man da auch noch den Eindruck der Kirche mit dazu nehmen, die natürlich auch auf, also moralisch und politisch sehr, sehr stark das Volk auch bestimmt hat. Und auf diesem Hintergrund ist auch verständlich, warum der Liberalismus eigentlich als eine bürgerliche Befreiungsbewegung ein derartiges Momentum aufnehmen konnte. Man hat das stark gemacht, dass der Bürger, die Bürgerinnen, später dann die Bürgerinnen, zuerst mal die Bürger, selber Freiheitsrechte hat, das Recht auf Leben, das Recht auf Eigentum. Das waren ganz, ganz starke Motivatoren dieses frühen Liberalismus.
Genau, und da zeigt sich ja schon eine erste spannende Verbindung zum Kapitalismus-Thema, was wir in den vorherigen Folgen besprochen haben. Man kann das Ganze tatsächlich, glaube ich, auch nicht verstehen ohne den Absolutismus, ohne den Merkantilismus, ohne diese ganzen Voraussetzungen, auf denen und gegen die sich jetzt dieses Konzept des Liberalismus richtet. Und das Bürgertum ist letztendlich eigentlich ein Produkt des Liberalismus, das versucht, diesen Absolutismus, diese Ständegesellschaft, diese Autorität, die bei Kirche und König oder Kirche und Kaiser, Papst und Kaiser liegt, zu durchbrechen.
Ja, man könnte auch sagen, diese ungleiche Verteilung von Freiheiten, du hast jetzt von Ständegesellschaft gesprochen, das war ja ein Kennzeichen der Gesellschaft, der Welt damals, dass die Freiheiten enorm ungleich verteilt waren. Eben, dass es natürlich Adel gab, Fürsten gab und so, die enorme Freiheiten hatten und sich verwirklichen konnten und auch Willkür walten lassen konnten. Und dann gab es Stände, denen fast keine Freiheiten zugestanden wurden.
Ja, und interessant ist ja, dass jetzt aber hier das Problem gar nicht unbedingt, wie man das vielleicht so aus dem Geschichtsunterricht kennt, darin besteht, dass die Bauern einfach Hunger hatten und wütend waren. Das ist schon ein Teil. Das stimmt bestimmt auch. Aber ich glaube, dass man im Absolutismus diese Extremform findet, die Macht, die zuvor auf ein ganzes Netzwerk von Adel und Klerus verteilt war, jetzt bündelt und zentralisiert. Und zwar ganz klar in Versailles. Dort ist das Zentrum der Macht und nur dort. Und dass dieser Zentralismus zu einem Vorbild geworden ist für andere europäische Adlige, und das hat dann natürlich jetzt auch unter Gebildeten und Intellektuellen zu einer Absetzbewegung geführt. Die haben das gefürchtet. Also die haben auch ganz konkret darum gefürchtet, dass sie ihre eigenen Privilegien zugunsten dieser Zentralisierung immer wie mehr einbüßen. Also es war jetzt nicht nur irgendwie eine sozial angetriebene Bauern und, ja, wie will man sagen, Bauern-
Minderheitenbewegung
oder unterdrückten Bewegung. Ja. Die Grundidee des Liberalismus ist ja, ein möglichst hohes Maß an individueller Freiheit zu gewährleisten. Und dabei spielen dann solche Ideen wie Chancengleichheit eine ganz wichtige Rolle, und die gehen zurück auf ein bestimmtes Menschenbild, das wir aus der Aufklärung her kennen. Diese Idee, dass wir alle mit gleichen unveräußerlichen Rechten geboren werden, zum Beispiel, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um zu erklären, dass es sowas wie Chancengleichheit braucht. Ja. Denn wenn jeder Mensch mit gleichen und unveräußerlichen Rechten geboren wird, dann muss eigentlich auch jeder Mensch dieselben Chancen und Gelegenheiten haben wie andere Menschen auch. Und das Einzige, was jetzt bei Verteilungsgerechtigkeitsfragen da noch einen Unterschied machen darf, ist eigentlich Kompetenz, Fähigkeit, Fleiß, Einsatz, Elan etc. Aber es darf nicht mehr von der Geburt der Person abhängen, von der Familie, aus der sie kommt, von den Voraussetzungen, mit der sie in die Welt tritt.
Und das war ein einigermaßen revolutionäres Konzept. Also das war schon, das hat gängige Selbstverständlichkeiten radikal durchkreuzt. Heute würde man sagen, ja, das ist doch irgendwie eine geläufige Auffassung, obwohl, wenn man ein bisschen schärfer stellt, muss man sagen, auch heute ist es ganz erschreckend, wie viele Dinge, wie viele Vorrechte und Chancen dann doch noch von Familie abhängen, Hashtag Erbschaft, Hashtag Bildungswesen und so weiter, selbst an Orten, wo grundsätzlich Universitätsbildung sehr wenig kostet, ist es immer noch so, dass natürlich Kinder aus AkademikerInnenhaushalten sehr viel größere Wahrscheinlichkeit haben, selbst eine akademische Karriere einzuschlagen. Und ob das nur am Genpool liegt, lässt sich auch bezweifeln.
Ja. Also ja, das kann man mit guten Gründen bestreiten, dass das am Genpool liegen soll, denke ich. Und mindestens haben wir dafür ein Problembewusstsein und wir messen das. Und wir sagen, naja, dass jetzt die Chance, ich glaube, etwa anderthalb mal so groß ist, dass ein Kind aus Akademikerfamilie dann selbst auch eine akademische Karriere einschlagen kann, ist etwas, wo wir sagen, naja, das wollen wir nicht einfach so hinnehmen, das müssen wir verbessern.
Und das ist der entscheidende Intuition, die zeigt, wie tief der Liberalismus in die DNA unserer Gesellschaft auch schon eingedrungen ist, dass die wenigsten sagen würden, ja, die haben jetzt halt bessere Chancen und das ist auch gut so.
Genau,
also das irgendwie findet man, nee, das, da sollte man einen Ausgleich schaffen. Und dass wir diese Intuitionen haben, ist eigentlich dieser Bewegung auch zu verdanken.
Und versuche jetzt mal etwas platt und vielleicht zusammenfassend diesen Gap zu beschreiben, der da passiert mit der Idee des Liberalismus. Also wenn wir uns klar machen, wir kommen aus dieser Ständegesellschaft heraus, wo klar ist, es gibt einen Horizont, der so ausschaut, ganz oben sitzt der liebe Gott. Der liebe Gott hat zu seiner Linken und zu seiner Rechten Bodenpersonal eingesetzt. Einmal der Klerus, der verwaltet alles, was mit dem geistlichen Heil zu tun hat. Einmal den Adel, der verwaltet alles, was mit dem weltlichen Heil oder mit den weltlichen Umständen zu tun hat. Und darunter haben wir dann Stände, die in einer ganz klaren hierarchischen Ordnung gegenüber Klerus, Adel und dem lieben Gott stehen, dem sie zuzudienen und darin ihre Funktion zu erfüllen haben. Auch noch das Berufsbild eines Martin Luthers überwindet eigentlich diese Idee nicht, sondern zeigt nur, wie eng die Gesellschaftsordnung mit einer geistlichen Ordnung zusammenhängen, oder? Also, indem der Beruf etwas ist, was selbst zum Gottesdienst wird, rücken die Bereiche nur näher zusammen, aber die Hierarchie wird nicht gebrochen.
Ja.
Also, Martin Luther war kein Demokrat. Für ihn war klar, die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt und wir haben ihr zu dienen.
Ja, also es gibt eine geistliche Aufwertung der Berufsstände. Das auf jeden Fall, dass er anerkennt, dass auch Berufe, eben daher kommt der Begriff, das haben wir ja in einer der letzten Folge besprochen, der Beruf ist eigentlich ein Kürtel für Berufung. Und Martin Luther hat schon ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die weltlichen Berufsstände aufgewertet wurden. Aber er hat ja nicht dazu aufgerufen, jetzt diese Gesellschaftsordnung über den Haufen zu werfen.
Oder es sollte in dieser Ordnung noch stattfinden. Und was jetzt mit dem Liberalismus kommt, kann man vielleicht ganz gut an einem Zitat von John Locke zeigen, der sagt, das große Ziel der Menschen, die in eine Gemeinschaft eintreten, ist der Genuss ihres Eigentums in Freiheit und Sicherheit. Und das große Instrument und die Mittel dazu sind die Gesetze, die in dieser Gesellschaft erlassen werden.
Ja.
Das klingt für uns total selbstverständlich. Oder es hat null Aufregungspotenzial, aber es ist eine fundamentale Umkehr. Jetzt ist es nicht mehr so, dass die Menschen quasi dem Gesetz zu dienen haben, sondern das Gesetz muss den Menschen dienen.
Ja, und zwar den individuellen Freiheiten, den Eigentumsrechten und ein bisschen moderner und dem Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Ein bisschen moderner könnte man auch sagen, der Selbstverwirklichung des Menschen. Der Staat hat diesen Freiheiten zu dienen und ist, die Gesetze sind dazu da, diese Freiheiten zu schützen und zu gewährleisten.
Genau. Also im Zentrum steht das Individuum in einer Gemeinschaft, das den Anspruch hat, durch das, was Staatsgewalt ist oder früher eben Adel war, jetzt den Schutz seines eigenen Besitzes und seiner eigenen Freiheiten bis dahin, wo sie Freiheiten anderer gefährden oder einschränken würden, zu sichern.
Ja.
Und das ist ja ganz interessant. Also diese Umkehrung quasi, dass Gesetze jetzt für den Menschen da sein müssen und nicht Menschen für die Gesetze, das kennen wir ja eigentlich schon aus dem Neuen Testament, aus dieser Geschichte Ehre raufen am Sabbat. Sabbat, oder heißt ja. sie, wo ja die Jünger dabei erwischt werden, wie sie am Sabbat Ähren ausziehen und die essen. Und Jesus wird dann von den Pharisäern, also von den Gesetzesgelehrten, damit konfrontiert und zur Rede gestellt. Und da sagt man, du, Sabbat, hä? Kennst du? Und er sagt, naja, es ist halt so, es ist nicht so, dass der Mensch für die Tora da ist, sondern die Tora ist für den Menschen da. Mhm. Und diese Umkehr, will ich jetzt nicht sagen, dass das darauf zurückgeht, gell? Aber ja, ja. diese Umkehr finden wir jetzt eigentlich im Wechsel dieser Ständegesellschaft, dieses autoritären Prinzips von Klerus und Adel hin zu einer bürgerlichen Gesellschaft, zu einer liberalen Gesellschaft. Und das Zitat von John Locke bringt genau dies zum Ausdruck.
Ja, ja. Und in diesem Anliegen, um das jetzt vielleicht eine Drehung noch weiter zu drehen, in diesem Anliegen ist dann auch die Forderung gekommen nach einer Gewaltenteilung. Also das ist, steht auch in diesem Anliegen, weil wahrscheinlich die Versuchung als zu hoch eingeschätzt wurde, dass wenn ein Staat oder die Regierenden sowohl die Gesetze erlassen können, als auch sie durchsetzen und das Recht sprechen können, ist die Versuchung zu groß, dass im Eigennutz zu tun und zur eigenen Bereicherung und zu Ungunsten der Bevölkerung. Und deshalb hat schon John Locke hat bereits sich für, ich glaube, für eine Zweiteilung oder genau. ich weiß nicht,
Nein, bei, mindestens bei John eine, Locke Zweiteilung, ist eine Zweiteilung,
ja. ja, ausgesprochen, die Trennung der Staatsgewalt in eine gesetzgebende Gewalt, Legislative, bei uns jetzt ein Parlament, und in eine ausführende Gewalt, in die Exekutive, also die Regierung und die Verwaltung.
Ja, oder man könnte sagen, gesetzgebende Gewalt, Parlament, oder wie wir es heute kennen. Und ja. die ausführende Gewalt, das wäre dann Regierung, also Bundesrat zum Beispiel.
Ja, genau, in Schweizer Verhältnissen, genau. Ja. Und das ist dann, und dann ist es im Zuge, ich glaube, von Montesquieu, ist es dann zu einer Dreiteilung sogar gekommen.
Genau, und der hat sich ganz praktisch überlegt, na ja, diese Zweiteilung, die ist super, die braucht's auf jeden Fall, aber die funktioniert nur, wenn wir hier auch noch eine unabhängige richterliche Gewalt haben. Also auch die Judikative muss unabhängig sein und eine eigene Gewalt im Staat darstellen, weil wenn sonst quasi die Exekutive, also die Regierung, einfach nur dem Parlament, das die Gesetze macht, gegenübersteht, dann könnte es sein, dass die Exekutive selbst zur Richterin wird über die Durchführung dieser Gesetze.
Ja.
Und dann hätten wir eine so starke Machtbündelung, die nicht mehr ausgeglichen werden kann.
Ja.
Und also diese Trias, dass man sagt, okay, jemand darf Gesetze machen, jemand darf Gesetze ausführen und jemand muss darüber urteilen, ob das eingehalten wird,
ja.
was in den Gesetzen vorgeschrieben wird durch die Ausführung, das ist der Kern unserer modernen Staaten, die wir haben.
Ja, und ich glaube, es ist ein guter Kompass auch bis heute, um festzustellen, ob ein liberaler Rechtsstaat in Gefahr ist. Wenn dieses Spiel der drei Mächte, man spricht ja auch von Checks and Balances, quasi die überprüfen sich gegenseitig und müssen quasi ausgewogen sein mhm. in ihrer Macht, wenn dieses Spiel der Mächte aus dem Gleichgewicht gerät, wenn Einfluss genommen wird von mir aus in Polen auf irgendwie die Richter und man dann ein früheres Pensionsalter einführt, um die amtierenden Richter in Rente zu schicken und die neuen nach eigenem politischen Gusto geformten Richter einzusetzen. Oder auch in den USA war das ja mit dem obersten Gerichtshof eine Riesendiskussion, wer kommt dahin und welche Mechanismen, auch welche Machtspiele sind da im Hintergrund. Das ist immer, ich glaube, ein entscheidender Indikator dafür, dass irgendwie der Liberalismus oder der liberale Rechtsstaat in Gefahr ist, wenn man das Gefühl hat, hier wird gemauschelt und gedrückt und so, auch wenn natürlich das Ganze eine hochkomplexe Angelegenheit ist, in der immer verschiedene Kräfte auch spielen.
Und das sieht man ja jetzt am Beispiel der USA ganz gut. Man kann sagen, okay, verrückte Leute treffen jetzt verrückte Entscheidungen, aber Gott sei Dank gibt es ein sehr, sehr gutes System, das dahinter steht.
Ja.
Nämlich weder die Exekutive allein, also weder der Präsident, könnte man jetzt sagen, allein, noch Senat und Repräsentantenhaus allein können diese Richter wählen. Und wenn sie gewählt sind, also die müssen schon mal zusammenstimmen, und wenn die gewählt sind, dann sind die auf Lebenszeit gewählt. Also wenn der Präsident da jetzt Richter vorgeschlagen hat und mit seiner Mehrheit durchbringt, dann kann es sein, dass diese Richter gar nicht in seinem Sinne urteilen und bei Abstimmung gar nicht das tun, was er erwarten würde. Er hat keine Chance mehr, sie abzusetzen. Mhm. Die bleiben unabhängig. Und das finde ich tatsächlich etwas wahnsinnig Beruhigendes. Also wir sprechen jetzt immer drüber, als wäre das so, als könnte Obama oder als könnte Trump oder als könnte Biden jetzt irgendwie ihr Team da zusammenstellen, die dann ihre Interessen vertreten. Genau das können sie eben nicht. Sie können nur Menschen wählen lassen, von denen sie denken, dass die ja von ihrer Gesinnung, von ihrer philosophischen, religiösen oder politischen Ausrichtung her irgendwie auf ihrer Linie sind. Aber was die tun, wie die dann das Spiel spielen, darauf können sie keinen Einfluss nehmen.
Ja, gut, aber in einem derart polarisierten politischen Klima wie in den USA ist es natürlich nicht wahnsinnig schwierig, kein großes Geheimnis herauszufinden, auf welche politischen Neigungen Kandidaten für dieses Richteramt haben, und die dann versuchen anzuschieben, ist natürlich naheliegend, wenn sie den eigenen Präferenzen übereinstimmen. Mehrheitsfähig sind sie aber vielleicht nur, wenn sie jetzt keine Extrempositionen vertreten oder so. Und es gibt ja dann auch so diese Institutionen wie eben die Ruth Bader Ginsburg, die dann irgendwie einfach über Jahrzehnte hinweg eigentlich Präsidenten hat kommen und gehen sehen, und als Institution dann fast schon auch als irgendwie verkörperte Glaubwürdigkeit ein Stück weit oder Unbestechlichkeit irgendwo dastehen.
Genau. Ja. Und trotzdem, oder, darf diese ganze Personalisierung, die wir vor allem auch durch die mediale Debatte darüber immer wieder aufsaugen, nicht dazu führen, dass wir das Verfahren, das dahinter liegt, aus den Augen verlieren.
Ja.
Und das Verfahren hat eine ungeheure Stärke und Kraft, würde ich immer doch sagen.
Ja.
Es ist übrigens eine ganz wichtige Grundintuition von Kant gewesen, der gesagt hat, naja, was ist eigentlich die richtige Form, um Staatsgewalt und Macht abzubilden und zu sichern? Und er hat gesagt, naja, das ist die Verfassung. Oder wir brauchen eine Verfassung für unseren Staat, der regelt durch Gesetze das Zusammenleben, das wir haben, und das folgt den Prinzipien der Vernunft. Mhm. Also wichtig ist jetzt dabei, da geht es erstmal um ein Verfahren. Noch gar nicht um konkrete Inhalte. Wie ich dann mein eigenes Leben führe, also mit welchen Inhalten ich das fühle, welchen Präferenzen ich nachgebe, das ist dann eine moralische Frage. Und das hat etwas zu tun damit, wie ich mich selbst als Individuum in der Welt orientiere und von meinem Verstand Gebrauch mache.
Mhm. Mhm.
Und Verfassungen sind tatsächlich zur Form geworden. Also wir kennen natürlich alle die US-amerikanische erste große Verfassung, eigentlich die Deklaration der Menschenrechte. Wir kennen das große Gründungsdokument aus der Französischen Revolution. Aber wir können auch wirklich an unsere eigene Schweizer Verfassung denken von 1848, die genau diesen Geist mitatmet. Und die natürlich eine liberale Verfassung ist, aber als liberale Verfassung schon das Gemeinwohl mitdenkt, oder? Mhm. Also wir haben in der Präambel unserer Verfassung diesen großartigen Satz drin, dass sich die Stärke unserer Gemeinschaft am Wohl der Schwächsten misst.
Ja. Ja.
Und das schien damals überhaupt kein Widerspruch gewesen zu sein zu der Idee, dass das eine liberale Verfassung ist.
Ja. Ja, ist aber natürlich ein eklatanter Widerspruch zu den Verhältnissen, aus denen der Liberalismus hervorgegangen ist. Also eben eine absolutistische Herrschaft. Das wäre eine völlig absurde Idee, dass sich die Stärke dieses Staatssystems am Schicksal der Schwächsten misst oder so. Das hat eigentlich niemanden interessiert. Da hat man auch wirklich den Bauernstand und so weiter ausgepresst und ausgewrungen, um irgendwelche Schlösser und Klöster zu bauen und so. So, das war das Revolutionäre, dass man irgendwo, und da wird's ja auch interessant, da müssen wir unbedingt noch drauf eingehen, das Menschenbild, das hinter dem Liberalismus steht, das wird an dieser Stelle deutlich. Du hast vorhin Kant ins Spiel gebracht. Es sind, ich würde sagen, mindestens zwei ganz, ganz tief verwurzelte Überzeugungen über den Menschen mitverbaut, notwendigerweise mitverbaut im Liberalismus. Und das eine ist dieser Gedanke der universellen Menschenrechte. Der Mensch hat einen Wert, eine Würde in sich.
Das ist aber ganz wichtig, eine Würde und nicht ein Wert.
Ja,
bei Kant. Nur, ich will jetzt nicht klug scheißern, aber das ist etwas, was man in diesem kapitalistischen Sprachspiel, in dem wir alle drin sind, immer wieder verwechselt. Bei Kant ist es genauso, etwas, das keinen Preis haben kann, hat Würde und eben keinen Wert. Und diese Idee zu sagen, alle haben eine unveräußerliche Würde, lässt es nicht mehr zu, dass wir Rechte, die Menschen zukommen sollen, gegeneinander aufwiegen können.
Danke für die Präzisierung. Das stimmt. Das Wert ist in dem Zusammenhang problematisch. Es geht eben gerade nicht um ein Preisschild, das man einem Menschen anhängen kann, sondern es geht gerade um den Gedanken, dass Menschen keine Preisschilder haben, dass sie eine Würde haben. Und das andere, was du angesprochen hast, ist mindestens ebenso essentiell, dass es sich bei Menschen, und da müssen wir dann auch mal noch ins Gespräch kommen, dass es sich bei Menschen um ein vernünftiges Subjekt, um vernünftige Wesen handelt. Also der Liberalismus lebt von dieser Überzeugung, von dieser Prämisse, dass die mündigen Bürger in einem vernünftigen Aushandlungsprozess miteinander irgendwo ihre Gesellschaft gestalten, dass man sie behaften kann auf vernünftigem Handeln, auf Einsicht und so weiter. Das sind halt so diese sehr optimistischen Grundwerte der Aufklärung, von denen der Liberalismus lebt. Also wenn der Mensch jetzt ein komplett irrationales und egoistisches Wesen wäre, dann würde das Konzept des Liberalismus auch nicht mehr aufgehen.
Ja, und ich glaube aber, dass schon diese Gründungsmomente des Liberalismus darum wussten, dass dieses Menschenbild alleine nicht genügt. Sie haben diesem Menschenbild, das du jetzt mit den Begriffen Würde und, sagen wir ruhig, Vernunft, Fähigkeit zusammengefasst hast, auch noch ein Bild einer Öffentlichkeit, einer Gesellschaft an die Seite gestellt, wo sie gesagt haben, also schon bei Kant und dann bei Tocqueville noch mal stärker, wir brauchen so etwas wie eine demokratische Öffentlichkeit. Also Demokratie lebt nicht allein von der Wahlmöglichkeit. Die Gemeinschaft kann sich nicht alleine aus binären Optionen quasi zusammensetzen, wo man wählen kann, will ich A oder B, sondern es braucht so etwas wie eine demokratische Öffentlichkeit, in der Argumente ausgetauscht werden können, in denen eben ein öffentlicher Vernunftgebrauch, würde Kant sagen, überhaupt passieren kann. Und es setzt ein, Mündigkeit ist nicht etwas, was jetzt nur in der Vernunftbegabung der Menschen liegt, sondern dahinter steckt natürlich ein ganzes bürgerliches Bildungskonzept, das mitgedacht wird. Es braucht so etwas wie Redefreiheit, Versammlungsfreiheit und dann natürlich auch Pressefreiheit.
Ja, genau.
Also diese Elemente sind da schon auch mitgedacht. Es ist nicht nur einfach dieses Menschenbild, aber ich gebe dir völlig recht, das Menschenbild ist wahrscheinlich das Zentrum, von dem aus jetzt Gemeinschaft, Politik, Machtverteilung und dann auch die ganzen demokratischen Verfahren abgeleitet werden von.
Ja. Man kann dann vielleicht einen Schritt weitergehen und sagen, der Liberalismus hat dann ganz verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen. Also was wir jetzt so aufgerollt haben, sind eigentlich die Ursprünge. So dieser, man spricht auch vom klassischen politischen Liberalismus. Es gibt dann auch natürlich überschneidend gibt es eine starke Bewegung des Wirtschaftsliberalismus. Da haben wir letztes Mal ja uns schon
mir Sorgen, dass wir da jetzt wieder in ein Rabbit Hole.
Nein. Aber wir haben ja letztes Mal schon von Adam Smith gesprochen. Ja, genau. Das ist natürlich nicht nur ein Vordenker des Kapitalismus, sondern eben auch einer der Vordenker und Vertreter eines Wirtschaftsliberalismus. Das bedeutet nicht, dass Adam Smith keine politischen Fragen im Blick hatte, aber er ist sehr prägend geworden. Das haben wir ja diskutiert für diese Vorstellung von der unsichtbaren Hand des Marktes, von dieser Vorstellung eines sich selbst regulierenden Marktes. Und das passt zu diesem Bild eines Wirtschaftsliberalismus, der eigentlich staatliche Einschränkungen auf ein Minimum reduziert und den Markt für sich spielen lässt.
Ja, oder? Und jetzt sind wir genau an diesem Punkt, glaube ich, wo man ganz toll am Beispiel des Wirtschaftsliberalismus zeigen kann, dass wir schon ganz zu Beginn nicht vereinbare Gegensätze im Konzept des Liberalismus selbst mitgeführt haben. Mhm. Also wir haben auf der einen Seite, könnte man jetzt sagen, so diese mentale, diese geistesgeschichtliche Grundvoraussetzung von Adam Smith, der heute ganz verkürzt ständig einfach wiedergegeben wird als einer, der diese unsichtbare Hand eingeführt hat, quasi wie ein Gottesbegriff, die jetzt alles lenkt und der wir uns anvertrauen sollen. Das ist natürlich grundfalsch. Also Adam Smith hätte sich darunter nie verstehen können. Aber das Kapitel müssen wir gar nicht aufmachen, aber wir haben dann quasi zwei Extremformen, sondern zwei ganz unterschiedliche Ausprägungen. Einerseits diesen Manchester-Kapitalismus, der aufkommt, der sich selbst aber auch als Liberalismus greift und der sagt, ne, der Staat hat eigentlich keine andere Funktion, als darüber zu wachen, dass die Grundvoraussetzungen, dass ein freier Markt spielen kann, gewährleistet sind. Mhm. Also wir brauchen Gesetze, die Betrug, Diebstahl, Mord etc. verhindern. Aber darüber hinaus soll der Staat sich aus allem raushalten. Das wäre jetzt diese Position.
Ja, die sich durchaus auf Adam Smith beruft, aber die ihn natürlich sehr verkürzt weitergibt oder auf Steroiden.
Ja.
Das wird seinen auch politischen Gedanken und seiner Staatsauffassung eigentlich nicht gerecht, aber es ist doch eine Weiterdrehung dieses Gedankens eines sich frei selbst regulierenden Marktes.
Oder man nimmt halt dann immer nur die eine Seite von Adam Smith, wenn man das so zuspitzt. Es stimmt, Adam Smith sagt, hey, unser Wohlstand, unser Fortschritt liegt nicht darin, dass die Menschen wahnsinnig altruistisch handeln würden, sondern gerade dadurch, dass sie im Sinne ihres Eigennutzes handeln, tragen sie für das Soziale das Beste bei. Aber er hat immer auch betont, dass man einen harmonischen, einen funktionierenden Markt eigentlich nur dann haben kann, wenn die Bürger und, ja, ich sag's jetzt so, Bürgerinnen sich auch gegenseitig anerkennen und wertschätzen.
Ja.
Also das heißt, er setzt eine bestimmte politische Kultur voraus, unter der ein freier Markt überhaupt erst möglich ist.
Ja, und man könnte auch hier wieder sagen, er setzt ein bestimmtes Menschenbild auch voraus.
Genau.
Also für ihn ohne die Menschenwürde, wir müssen ihn jetzt dazu nicht aufgeklärter machen oder zeitgeistiger machen, als er ist. Also man kann bei Locke und bei Smith und dann auch bei John Stuart Mill und so weiter, kann man überall natürlich dann monieren, dass sie im Blick auf Diskriminierung und so weiter noch nicht auf der Höhe unserer Zeit waren. Aber ich weiß nicht, ob man ihnen damit gerecht wird. Ich habe in einem spannenden Podcast, den ich gehört habe, hat ein Vertreter des Liberalismus gesagt, ja, das Bemerkenswerte an den Liberalisten war, dass sie ihrer Zeit immer einige Schritte voraus waren. Sie waren natürlich Kinder ihrer Zeit, aber sie waren dem Mainstream ihrer Zeit in Sachen Gleichberechtigung immer ein, zwei Schritte mindestens voraus. Und das zeichnet vielleicht den Liberalismus auch aus, dass er in sich so diesen Impuls trägt, Menschen gleichberechtigt zu behandeln und Freiheiten zu sichern für diejenigen, die sie vielleicht bisher nicht hatten.
Ja, ich Ich glaube, wir haben es tatsächlich mit der Aufklärung und dem Liberalismus mit einer Bewegung zu tun, die aus heutiger Perspektive zum Teil, wenn es um die Gleichberechtigung von Frauen geht, wenn es um Rassismus geht, wahnsinnig rückständig wirken können. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass es genau Aufklärung, Humanismus, Liberalismus waren, die dann diese Probleme mit bearbeitet und überwunden haben. Also wir stehen trotzdem auf den Schultern dieser Denkerinnen, Denker, ja, genau, dieser Politiker, auch wenn sie noch nicht alles gesehen haben. Und das, was sie angestoßen haben, glaube ich, ist schon eine Lerngeschichte und eine Erfolgsgeschichte, ja, auch westlich-liberaler Kulturen, die uns dazu gebracht haben, dass wir jetzt überhaupt kritisch auf diese Vorväter und Mütter blicken können.
Ja, ich habe dich vorhin abgeschnitten als vom Manchester Liberalismus.
Ja, weil
ich wollte
nur
sagen,
eine Ausprägung,
genau,
oder?
Und, genau.
Und die ist natürlich mega prominent im Moment wieder, weil sehr viele neoliberale Konzepte daran anschließen, ja, können. Aber ich selbst glaube, dass für die westlichen Gesellschaften eigentlich ein anderes Konzept, nämlich das von John Stuart Mill, das eine sozial-liberale Wirtschaftspolitik propagiert, ja, und vorgedacht hat, viel, viel prägender ist. Mill hat nicht nur einen blinden Glauben jetzt irgendwie an einen Markt, der alles regelt, oder ein Bild von einem Staat, der dazu nur Rahmenbedingungen absichern darf, sondern bei ihm geht es wirklich darum, dass er sagt, na ja, wir brauchen quasi eine Balance zwischen individueller Freiheit, die sich realisieren kann, und sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit. Nur dann funktioniert individuelle Freiheit, und soziale Gleichheit und Gerechtigkeit kann es nicht geben ohne den Gebrauch dieser individuellen Freiheit. Ja. Also er denkt das sehr viel stärker zusammen und hat da eigentlich das vorausgedacht, dass wir heute vielleicht als sozialliberale Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung denken würden. Mhm. Ja, er hat das übrigens dann auch nicht nur nationalstaatlich verengt gedacht, sondern wirklich schon global.
Ja.
Es ist ziemlich faszinierend. Vielleicht ein kleines Zitat, um das zu verdeutlichen. Wir betrachten als das größte soziale Problem, das es zu lösen gelte, die Frage, wie man die größtmögliche individuelle Freiheit mit dem gemeinsamen Besitz der Ressourcen dieses Globus und der gleichen Teilhabe an den Früchten der Arbeitsteilung vereinigen könnte. Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Also er zeigt, auf der einen Seite wollen wir größtmögliche individuelle Freiheit haben, aber es gibt halt Ressourcen, also global gedacht, die eigentlich von allen beansprucht werden dürfen. Und es gibt Arbeit, die aus dem Zusammenspiel dieser individuellen Freiheit und dieser Ressourcen entsteht, deren Früchte wir quasi gerecht verteilen müssen. Das ist die Idee. Und das ist natürlich eigentlich der Kern einer sozialliberalen Wirtschaftsordnung.
Ja, und da wird's dann begrifflich, habe ich gemerkt, wird's dann begrifflich wirklich tricky, weil es nämlich eine Bewegung gibt im 20. Jahrhundert, man spricht vom wirtschaftlichen Neoliberalismus, und ich muss ehrlich sagen, für mich war Neoliberalismus war für mich mehr oder weniger synonym mit Raubtierkapitalismus oder mit einfach mit diesem ganz, ganz zugespitzten, individualistischen, meritokratischen Denken, also dieser Vorstellung, jeder soll möglichst viel auch Freiheiten haben, sich selbst durchzusetzen, und es braucht so wenig Staat wie möglich. Also die Neoliberalisten, die in meinem Kopf gewohnt haben, das waren alles Leute, die quasi so wirklich so in den USA gegen allgemeine Universal Healthcare, gegen irgendwie Vergünstigung von Bildung und so weiter.
Also das, was früher die Tea Party und heute zu einem großen Teil die Republikaner sind.
Oder? Ja, genau, genau. Und das waren für mich quasi die Neoliberalen. Aber historisch war eigentlich der wirtschaftliche Neoliberalismus im 20. Jahrhundert, war eigentlich sogar eher wieder ein Aufbruch zu sagen, es braucht stärkere staatliche Regulierungen und Eingriffe, um die Chancengleichheit und Freiheiten aller Bürger und BürgerInnen sicherzustellen. Und war eigentlich, Neoliberalismus im 20. Jahrhundert war eigentlich näher bei dem, was du jetzt eben einen sozialen Liberalismus genannt hast.
Genau, das ist eigentlich eine soziale Reformbewegung.
Ja, ja. Und heute gibt es aber eben auch Formen des Neoliberalismus und Menschen, die so bezeichnet werden und das für sich in Anspruch nehmen, die sehr, sehr radikal eigentlich, könnte man sagen, es gibt auch diesen eben marktradikalen Neoliberalismus, die in diesem Sinne sich aussprechen für so wenig Staat wie möglich, praktisch ein Nachtwächterstaat, der nur dafür sorgt, dass nachts das Eigentum geschützt wird und Diebe ins Gefängnis kommen und sonst sich aus wirtschaftlichen Belangen raushält. Aber das ist eigentlich eine Verzerrung dessen, was Neoliberalismus geheißen hat.
Es ist übrigens, wenn man sich so ein bisschen dann mit den großen beiden Vordenkern, also jetzt Hayek ist das ja im 20. Jahrhundert ganz entscheidender Theoretiker und Milton Friedman auseinandersetzt, dann merkt man schon, dass auch das wieder sehr, sehr verkürzt ist. Beiden, ja, das ist jetzt etwas pauschal gesagt, aber beide untersuchen eigentlich, wie Eingriffe in die Geld- oder Wirtschaftspolitik durch den Staat dann quasi die soziale Wohlfahrt, das Wirtschaftswachstum, die Wirtschaftsentwicklung unterstützen oder behindern. Und kommen dabei halt zu einem Ergebnis, dass sie sagen, na ja, eigentlich helfen diese Eingriffe nicht. Mhm. Der Markt selbst würde das besser regulieren. Und das sind in den Wirtschaftswissenschaften umstrittene, aber immer noch sehr zipierte Konzepte, die da auftauchen. Zum Beispiel ganz bekannt ist von Milton Friedman diese Idee geworden, dass es sowas gibt wie eine Sockelarbeitslosigkeit. Er selbst hat, glaube ich, von einer natürlichen Arbeitslosigkeit oder einer natürlichen Arbeitslosenquote gesprochen. Und wenn jetzt der Staat quasi versucht, über staatliche Maßnahmen diesen Sockel, der natürlich quasi als Naturzustand einer Wirtschaft, die sich entwickeln und verändern muss, gegeben ist, zu senken, dann führt das letztendlich nur dazu, dass unser Geld weniger wert ist und der Wohlstand sinkt. Mhm. Weil die Idee dahinter ist, der Markt muss Veränderungen mitgehen. Das bedeutet, dass Arbeitsplätze neu besetzt werden müssen, Unternehmen zusammenbrechen, neue Unternehmen entstehen und dadurch gibt es immer einen Teil von Menschen, die im Moment gerade nicht beschäftigt werden können durch die Wirtschaft. Und wenn wir das bekämpfen, dann führt es dazu, dass dort keine Wertschöpfung passiert, also keine echte Wertschöpfung passiert und das führt dazu, dass das Geld abgewertet wird. Das ist so eine der Ideen und die ist nicht ganz dumm. Also auch das, was man Neoliberalismus nennt, ist zum Teil auch eine sehr berechtigte Politik- und Sozialpolitikkritik, die da mitgetragen wird.
Ja.
Aber Manu, lass uns vielleicht nochmal rauszoomen. Wir haben angefangen gesagt, hey, Liberalismus ist ein großes Containerwort, an dem sich ganz viel verbindet, was mit heutigen Debatten, mit Streitplätzen zu tun hat, die polarisieren. Und von beiden Seiten wird eigentlich Liberalismus etc. in Anspruch genommen. Jetzt lass uns vielleicht nochmal darauf zoomen, was bedeutet das Ganze eigentlich für Kirche und Religion? Mhm. Ich habe mir mal so ein paar Punkte überlegt, wo Kirche und Religion ganz eindeutig vom Liberalismus mitgeprägt worden sind und ihn vielleicht zum Teil auch mitgeprägt haben. Das eine ist die Religionsfreiheit. Mhm. Also diese Idee, dass wir nicht nur das Recht haben, unsere eigene Religion frei zu wählen. Das wäre quasi die positive Religionsfreiheit, sondern auch das Recht haben als Bürgerinnen und Bürger nicht von Religion belästigt zu werden. Mhm. Das ist eine grundliberale Idee.
Und ja, es ist sowieso eine, die Religions, es ist christentumsgeschichtlich ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass Christen sogar im Namen ihres Glaubens für die Religionsfreiheit eintreten, weil wir ja eine lange Geschichte haben einer völlig selbstverständlichen christlichen westlichen Welt, auch in einer Geschichte, in der Christentum Staatsreligion war und in der eigentlich noch in der Reformationszeit die Fürsten eigentlich über die Konfession ihres Gebietes entschieden haben, und die Vorstellung, dass man sogar im Namen des christlichen Glaubens Eintritt für die Religionsfreiheit, das setzt ja ganz vieles von dem voraus, was wir jetzt im Liberalismus auch aufgerollt haben. Das setzt ein Verständnis der Individualität des Menschen voraus, ein Verständnis seiner Gewissensfreiheit, seiner Vernünftigkeit, auch sich mit Glaubensdingen zu beschäftigen und auch sich quasi selbst zu einem Glauben, zu einer Glaubensrichtung, zu einer Religion zugehörig zu zählen und so. Also das sind ja alles für uns jetzt vielleicht völlig selbstredende Ideen, die aber ihren Ursprung schon auch in dieser Zeit haben. Also das genau. Hängt damit zusammen. Das war über weite Strecken der Kirchengeschichte, war das ja überhaupt nicht selbstverständlich. Man hat im Mittelalter nicht irgendwie Neugeborene gefragt, ob sie sich mal mit dem Islam auseinandersetzen wollen oder so. Ja. Also das, ja.
Genau. Oder und die Religionsfreiheit hat ja aber wirklich diese beiden Seiten, also das Recht, von Religion nicht belästigt ja. zu werden, also von religiösen Ansprüchen freigehalten zu werden als Individuum. Das andere auch, eben selbst seine Religion wählen zu können. Ich glaube, da zeigt sich ein großer kultureller Unterschied zwischen, ich sage es jetzt mal so, Europa, Westeuropa und den USA. Mhm. Also wir haben in den USA ganz stark die Betonung der positiven Religionsfreiheit, was natürlich auch auf die geschichtliche Erfahrung zurückgeht, dass die auf dem Kontinent verfolgt worden sind, zum Teil wegen ihrer Religion, dann ausgewandert sind. Und da war es ein ganz hoher Wert, das individuelle Freiheitsrecht zu haben, nach eigenem Gewissen, nach eigenem Gutdünken seine Religion zu wählen und den Gesetzen, den kulturellen Vorgaben dieser Religion zu folgen. Und das bedeutet, man hat da eigentlich schon ein Konzept, wo man sagt, na ja, lass uns den Staat mal nicht zu groß machen. Also in ideologische, moralische Fragen soll der Staat möglichst nicht eingreifen, sondern soll das quasi den religiösen, ideologischen etc. Richtungsangeboten, also letztendlich der freien Wahl der Menschen überlassen.
Ja.
In Europa haben wir es ein bisschen anders, oder? 30-jähriger Krieg, konfessionalistische Auseinandersetzungen. Man merkt, uiuiui, wir müssen die Macht der Religion zurückfahren, weil das schadet unserer Gesellschaft. Wir haben das Deutungsangebot einer Aufklärung, eines Humanismus, der aufkommt und neigen da eher dazu, die negative Religionsfreiheit stark zu betonen. Also wie zum Beispiel das laizistische System in Frankreich, wo man versucht, den Staat komplett frei von Religion zu halten, oder?
Ja. Aber beides im Namen der Freiheit, beides im Namen eines liberalistischen Konzepts.
Ja, aber es führt doch dazu, dass, wenn wir uns jetzt vorstellen, eine typische Liberale in den USA, die kann sehr gut zu einer wahnsinnig engagierten, charismatischen Freikirche gehören. Das wäre überhaupt kein Widerspruch. Mhm. Und die könnte auch sagen, na ja, das ist doch gerade das Gute, dass wir alle unsere religiösen Intuitionen einbringen können und versuchen können, damit Politik zu gestalten. Also auch dieses evangelikale Paradigma, das irgendwo sagt, hey, natürlich wollen wir politischen Einfluss, natürlich wollen wir mitgestalten, lebt doch davon, dass man die positive Religionsfreiheit sehr stark betont und die negative Religionsfreiheit gar nicht so stark im Zentrum hat. jetzt mir als Schweizer, aber ich glaube, das geht Deutschen, Franzosen auch so, wäre es doch schon suspekt zu sagen, naja, ich möchte gerne, dass meine religiösen Werte in der Politik mehr Beachtung finden. Da würden wir doch automatisch schon ein bisschen zusammenzucken und sagen, ah, wir sind nicht nur ein liberaler Rechtsstaat, sondern auch ein säkularer liberaler Rechtsstaat und das ist gut so.
Ja, jetzt bin ich ein bisschen, ich bin nicht sicher, wie weit ich mit dieser Charakterisierung einig gehen würde, beziehungsweise ich denke jetzt herum an einem Buch, das ein Bekannter geschrieben hat, David Gashi, ein amerikanischer, ich sage jetzt mal ex-postevangelikaler Ethiker, der jetzt letztes Jahr ein Buch herausgegeben hat, das heißt, glaube ich, Save Rescuing oder Saving Democracy from its Christian Enemies. Und er versucht da eigentlich auch im Rückblick auf Trump-Administration und auf die ganzen auch vom Evangelikalismus sehr stark unterstützten, auch libertären rechtslastigen Aufbrüche in der Politik und in der Gesellschaft in den USA versucht er zu zeigen, ja, es gibt so eine quasi antidemokratische Strömung innerhalb des Evangelikalismus, innerhalb des Christentums in den USA. Da ist der Evangelikalismus ja wirklich auch eine signifikante Größe, die sich auf eine Zersetzung demokratischer Werte eigentlich einschießt und davon träumt, auch so eine Art, ja, Gottesstaat ist jetzt ein bisschen scharf ausgedrückt, aber die davon träumt eigentlich im Namen des christlichen Glaubens wieder eine Christian Nation, God's own country aufzurichten und die dann auch ziemlich schmerzfrei dafür plädiert, eben wirklich christliche Werte, christliche Erziehung, christliche bis hin zu Schöpfungsgeschichte, die in den Schulen gelehrt wird und
Intelligent Design in Schulbüchern.
Genau, da kommt etwas in unserer Wahrnehmung etwas enorm Übergriffiges ins Spiel, wo es doch auch breite Teile der republikanischen Christenheit in den USA oder der evangelikalen Christenheit in den USA gibt, die ein bisschen davon träumen, dass eben der Staat wieder zu einem explizit christlichen Staat wird. Und sie tun das irgendwie auch im Namen der Freiheit, aber ich glaube nicht mehr zu Recht unter Berufung auf das, was wir jetzt als Liberalismus aufgerollt haben.
Ja, ich gehe damit. Also ich selbst verstehe Liberalismus auch nicht so und ich sehe einen riesigen Widerspruch drin, dass gerade dort, wo die positive Religionsfreiheit so stark betont wird, also Evangelikale tun das ja, gleichzeitig liberale Freiheitsrechte von ganz vielen Menschen eingeschränkt werden sollen durch staatliche Gesetze. Also es ist ja das, was man fast nicht zusammenkriegt, oder? Also wenn wir an liberal denken, dann ist ja das, was ein normaler Republikaner sich drunter vorstellt, noch lange nicht erfüllt. Also es muss ja viel weniger Staat sein, viel weniger staatliche Eingriffe, viel mehr Zivilgesellschaft, viel mehr von dem, was Vereine, Wirtschaftsunternehmen, Kirchen, Religionsgemeinschaften etc. selbst organisieren, über Privatschulen, über Privatspitäler etc. Also eine große Privatisierung eigentlich, die da einerseits dazu gehört und auf der anderen Seite dann aber ganz klar polarisierende Themen, die wirklich in Grundrechte von Menschen eingreifen, wo man sagen müsste, aber warum muss der Staat jetzt das genau tun? Also zum Beispiel das Recht auf Abtreibung. Kohärent wäre ja zu sagen, okay, wir Evangelikalen dürfen unsere eigenen Spitäler haben und da gibt's keine Abtreibungen und wir dürfen unsere eigenen Schulen haben und da machen wir Intelligent Design oder irgendwie sowas. Mhm. Aber die Idee jetzt zu haben, zu sagen, naja, das ist etwas, was auf eine Bundesebene gebracht werden muss. Mhm. Also Abtreibung muss in God's own country verboten sein. Das ist eigentlich im Kern keine liberale Idee mehr.
Ja, ja.
Das ist wirklich das, was man fast nicht zusammenkriegt und wenn man von Europa aus schaut, auch fast nicht nachvollziehen kann. Ich sehe es bei uns nicht so, dass die Grenzen in solchen, vielleicht polarisierenden Themen wirklich entlang von Religionsgrenzen verlaufen würden, sondern vielleicht viel eher noch, und du kannst mir jetzt gerne erklären, wenn es nicht stimmt, aber zwischen Freikirchen und Landeskirchen zum Beispiel sich abspielen. Also nehmen wir mal die Frage nach Sterbehilfe, die Frage nach Abtreibung, dann sind das ja nicht Dinge, wo man jetzt sagen könnte, ja, also da stehen jetzt die Reformierten und die Katholiken geschlossen dagegen oder die einen dafür, die anderen dagegen. Aber es gibt schon in meiner Wahrnehmung mindestens innerhalb der Freikirchen eine sehr starke Skepsis gegenüber beidem.
Ja, aber also ganz grob tendenziell könnte man das so einteilen. Ich habe das Gefühl, es hat vielleicht eher noch mehr mit Lebenswelten und Milieuzugehörigkeit zu tun. Dass es so eine gewisse konservative Intuitionen geben, die in Freikirchen sicher stark vertreten sind, die sich aber auch in reformierten und ganz sicher ganz stark in katholischen Milieus oder Glaubensgemeinschaften finden. Und dann gibt es eher progressiv-liberale Intuitionen, die sich auch in gewissen evangelikalen Kreisen aber sicher weniger finden als jetzt zum Beispiel in klassisch reformierten Kreisen. So könnte man das vielleicht versuchen zu differenzieren.
Aber ich glaube, wir müssen das weiter differenzieren und wir nehmen das am besten jetzt in die zweite Folge zu Liberalismus mit. Und da fände ich es mal ganz spannend zu schauen, okay, in der Gegenwart, was sind denn jetzt die Konzepte, die wir haben unter liberalen Voraussetzungen, wie Religion ins Spiel kommen kann, wo Religion begrenzt werden soll, wie stehen da Kirchen, Religionen etc. dazu und was ist eigentlich unsere eigene persönliche Haltung? Also was wäre so ein Idealzustand in Manus Welt oder in meiner Welt?
Ja, es ist übrigens witzig, wir haben uns ja gefragt, ob wir überhaupt zwei Folgen machen, ob es da genug zu diskutieren gibt. Jetzt sind wir wieder am Punkt, wo wir eigentlich ganz viele entscheidende und spannende Fragen in einer Folge gar nicht unterbringen konnten. Mich würde auch die Frage interessieren, wie kommt es, dass ich Freiheitsrechte inklusive Religionsfreiheit als integralen Bestandteil meines Glaubens verstehe? Wie hängt das zusammen? Inwiefern ist der Liberalismus dem Christentum abgerungen worden, auch als Abgrenzung von einem starken Klerus und von einer übergriffigen Kirche, die in die Privatangelegenheiten des Bürgers hineinredet? Und inwiefern gibt es im christlichen Glauben selbst angelegt so Freiheitsbewegungen und Freiheitspotenziale, die im Liberalismus in säkularisierter Form quasi zur Entfaltung kommen und an die ich heute fast selbstverständlich anknüpfe und sagen würde, im Namen des Glaubens und im Namen meines christlichen Gottes würde ich mich gegen jede Einschränkung der Religionsfreiheit vehement und leidenschaftlich wehren. Wie kommt das? Weißt du, das würde mich auch interessieren.
Ja, ich glaube, das passt gut zusammen und das nehmen wir mit in die nächste Folge. Schön, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Jetzt wisst ihr, nächste Woche geht's weiter mit diesen beiden großen Fragestellungen. Also erstens Verhältnis des liberalen Rechtsstaats zu Religionen in den unterschiedlichen Konzepten von Religionsfreiheit, Beteiligungsmöglichkeiten religiöser Bürgerinnen und Bürger. Und auf der anderen Seite dann nochmal die Frage, ist das eigentlich immer nur etwas, was jetzt von außen an das Christentum herangetragen wird? Oder gibt es vielleicht sogar reformatorisch oder wie auch immer einen ganzen Grundzug an Liberalismus, der sich durch die eigene Religion, durch den eigenen Glauben hindurchzieht und der uns heute zu einem schon fast selbstverständlichen Wert geworden ist. Mhm. Schön, wenn ihr wieder dabei seid nächsten Mittwoch. Bis dann eine gute Zeit und gebt euch Sorge. Tschüss.
Wir hören uns. Tschüss. RevLab.